Herzlich willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
Mein Name ist Matthias Koltmann.
Und ich bin David Klinkhammer.
Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
Hallo Matthias, ich begrüße dich.
Hallo David.
Und auch hallo an die Zuhörer. Ja, heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet. Und zwar reden wir heute über Yoga.
Yoga? Da sitzt man doch nur rum und macht Om.
Ganz genau. Und man hat die Räumlichkeiten mit Räucherstäbchen ausgestattet, mit einem Buddha, alles schön ayurvedisch eingerichtet. Aber ist das wirklich so? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Ja, lassen wir mal alle Klischees weg. Rein von der Definition her, was ist Yoga, Matti?
Ja, Yoga kommt aus dem Indischen, heißt übersetzt erstmal so viel wie anjochen, zusammenbinden, anspannen. Ein bisschen freier übersetzt spricht man von Vereinigung, von Konzentration oder auch mit dem Einswerden, mit dem Bewusstsein. Genau, das geht auf die philosophische Lehre aus Indien zurück. Das ist vor über 5000 Jahren, findet man da erste Hinweise auf das Thema Yoga. Die Wurzeln liegen demnach im Hinduismus und teilweise auch im Buddhismus.
Alles klar, das klingt ja schon sehr spirituell, aber worum geht es jetzt im Yoga wirklich? Um das Geistige oder um das Körperliche?
Ich habe da eine ganz schöne Assoziation gefunden. Also David, stell dir mal vor, du bist das Individuum und du bist als Reisender in einem Wagen. Und der Wagen ist in dem Fall der Körper, ja, der Körper, der materielle Körper. Und der Kutscher, der den Wagen steuert, ist dein Verstand. Dann hat jede Kutsche noch Pferde. Die 5 Pferde sind die Sinnesorgane. Und der Fahrgast, der quasi passiv mitfährt, ist die Seele, die du nicht direkt beeinflussen kannst. Ja, und dann haben wir noch das Geschirr von den Pferden, von der Kutsche, also wie die Kutsche quasi gesteuert werden kann. Und das ist das indische Yoga in dem Falle. Sprich, wir haben hier eine Kombination aus geistiger Konzentration mit körperlichen Übungen, was das Yoga im Endeffekt auch auszeichnet.
Ich finde, da hast du ein schönes Bild gezeichnet. Sprich, es ist das Verschmelzen von Körper und Geist. Über 5000 Jahre, hast du gesagt, ist das schon alt. Was hat sich denn im Laufe der Zeit so getan?
Ja, und das finde ich eben so faszinierend, dass sich ein Sport oder eine Philosophie über einen so langen Zeitraum halten kann. Und es hat sich natürlich viel verändert. Yoga in der westlichen Welt sieht nicht so aus, wie es früher in Indien praktiziert wurde. Wir haben jetzt viele Einflüsse aus der Psychologie, auch aus der Trainingswissenschaft und aus der Medizin. Beispielsweise werden Körperhaltungen, die vielleicht eher schädlich sind, werden heutzutage vermieden. Man geht also eher von dem traditionellen indischen Yoga weg zu einem modernen, angepassten Yoga, das mittlerweile ja in ganz verschiedenen Formen ausgeübt wird.
Das heißt, Yoga ist in der westlichen Zivilisation angekommen. Und tatsächlich gaben im Jahr 2021 in der deutschsprachigen Bevölkerung 3,1 Millionen Personen an, in der Freizeit häufig Yoga durchzuführen. Mal rein aus Interesse, Matti, was glaubst du denn, was da auf Top 1 war bei den Freizeitaktivitäten der Deutschen?
Ich würde sagen, also bei Freizeitaktivitäten bezogen auf Sport oder?
Generell.
Generell. Ja, ich finde es ja immer wünschenswert, wenn es Sport wäre, dann sage ich einfach mal Fitnessstudio.
Also es hat auf jeden Fall eine körperliche Komponente, aber die meisten der Deutschen gaben die Gartenarbeit an.
Ach, tatsächlich.
Aber Matti, angenommen, ich wäre jetzt einer von den 3,1 Millionen Personen, die das häufig in der Freizeit machen. Mit welchen Effekten kann ich denn da so rechnen?
Kurz aus Interesse, bist du denn einer von diesen 3,1 Millionen?
Also ich praktiziere es nicht aktiv, aber unbewusst mache ich das eigentlich schon, weil das ein oder andere Asana, also die ein oder andere Halteübung oder der ein oder andere Mobility Flow fließt bei mir auch mit ins Warm-up.
Ja, sehr schön, David. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Zum Beispiel für dein Herz-Kreislauf-System. Das haben Studien beispielsweise gezeigt, dass Yoga darauf einen positiven Effekt hat oder auch auf Durchblutungsstörungen. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu unserem Mythos gehen, Yoga ist ja nur Rumsitzen und Om, dann können wir ganz klar sagen, dass durch Rumsitzen sicherlich nicht Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgebeugt werden kann, was aber durch Studien bewiesen ist. Ein anderer witziger Fakt ist vielleicht noch, dass sich lange gehalten hat, dass ein Kopfstand die Hirndurchblutung verbessert. Das wurde allerdings widerlegt und gerade deshalb ist auch wichtig, dass Yoga immer sich weiterentwickelt, dass wir auch hier trainingswissenschaftliche, medizinische Aspekte auch mal anwenden und einige Übungen genau unter die Lupe nehmen. Und ein Kopfstand ist eben nicht sinnvoll anzusetzen, um Durchblutungsstörungen im Gehirn, Ischämien zum Beispiel, was ja nichts anderes als ein ischämischer Schlaganfall zum Beispiel ist, dass man da mit dem Kopfstand gegenwirken kann, das eben widerlegt.
Das heißt, das nächste Mal, wenn ich mich konzentrieren möchte, gehe ich nicht in den Kopfstand, sondern suche mir andere Methoden.
Ja, richtig, genau. Ein Kopfstand ist sicherlich auch keine schlechte Übung, um die Beweglichkeit oder sowas zu verbessern. Na, aber wenn ich irgendwie therapeutisch Durchblutungsstörungen entgegenwirken will, dann sollte ich mir schon andere Alternativen suchen.
Jetzt hast du das Beispiel des Kopfes genannt. Gehen wir da mal gar nicht so auf das Herz-Kreislauf-System und Durchblutung ein, sondern auch einfach mal auf das, was in der Psyche passiert beim Yoga, weil ich sehe Yoga ja auch als die Verbindung von Geist und Körper an. Du hast viel mit deiner eigenen Körperwahrnehmung zu tun. Du konzentrierst dich sehr stark mit der Atmung. Dementsprechend habe ich auch viele Studien gefunden, die eben gezeigt haben, dass Yoga Stress reduzieren kann, dass man Coping, also Bewältigungsstrategien für Stress entwickelt durch Yoga. Also auch viele positive Eigenschaften des Yogas, die man anwenden kann, um ja, resilienter durch den Tag gehen zu können.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Krankenkassen Yogakurse auch nach § 20 SGB 5 zertifizieren, sprich, dass sie die Kosten für solche Kurse für die entsprechenden Kunden der Krankenkasse dann übernehmen.
So, jetzt ist Stress ja erstmal nur ein Symptom und kann, wenn es chronisch wird, auch zu Krankheiten führen, also psychischen Erkrankungen. Aber was sagt da die Studienlage zu psychischen Erkrankungen in Kombination mit Yoga?
Zum Beispiel Angststörungen und Depressionen sind ja gerade in unserer heutigen Welt immer mehr Thema, sind immer wichtiger, dass da auch eine adäquate Behandlung gefunden wird. Und Studien haben gezeigt, dass Yoga da auch Abhilfe schaffen kann. Zum Beispiel in der Psychotherapie wird Yoga schon eingesetzt als probates Mittel, eine sehr gute konservative Behandlungsmethode, nicht medikamentös. Und ich finde, wenn Yoga da zumindest eine Chance bietet, Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen entgegenzusetzen, sollte das auf jeden Fall genutzt werden, das Potenzial. Jetzt habe ich auch häufig schon mal gehört, dass Yoga sehr sinnvoll sein kann, wenn man im Alltag zum Beispiel viel sitzt, eine schlechte Körperhaltung hat. Da soll Yoga wohl auch positive Effekte mit sich bringen.
Ja gut, hier muss man natürlich erstmal so ein bisschen differenzieren, dass es knapp 130 Yoga-Stile gibt. Und wenn wir hier von einer Verbesserung der Sitzhaltung bzw. der Beweglichkeit sprechen, dann sprechen wir natürlich von Yoga-Formen, wo es eben diese Asanas gibt, also diese Halteübungen bzw. diese Mobility-Flows, die ich am Anfang beschrieben habe. Und da gibt es dann tatsächlich auch Studien, die natürlich untersucht haben, wie sich das auf die Beweglichkeit auswirkt und vor allen Dingen so die Wirbelsäulenbeweglichkeit. Das ist ja wirklich ein sehr bewegliches Konstrukt, unsere Wirbelsäule kann dadurch signifikant verbessert werden.
Gut, jetzt habe ich gelesen, dass 10-mal mehr Frauen als Männer Yoga machen regelmäßig. Was sagst du denn dazu?
Ja, ich würde sagen, den Männern wird das vielleicht auch mal gut tun, oder?
Ja, definitiv. Also gerade bei Frauen, wo die Beweglichkeit von Natur aus ja schon ein bisschen besser ist, ja, da sollten Männer auf jeden Fall ein bisschen aufholen und gerade die sollten eventuell dann mehr Yoga machen.
Also jetzt bin ich mir sicher, dass wir hier eingefleischte Yogis haben, die zuhören und das alle schon wussten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Matti noch was vorbereitet hat, was die eingefleischten Yogis vielleicht noch nicht wussten.
Ja, wusstet ihr zum Beispiel, dass Narendra Modi einen eigenen YouTube-Account hat?
Wer ist das denn?
Das ist der indische Premierminister und der ist auch ein riesen Yoga-Fan. Der sagt, Yoga ist der Weg zum Frieden, zur Gesundheit. Ist natürlich auch ein riesen Nationalstolz in Indien. Es gibt den Welt-Yoga-Tag zum Beispiel dort am 21. Juni. Und in diesem Zusammenhang fand der größte Yoga-Kurs der Welt statt, steht im Guinness-Buch der Rekorde. Und das wünschte ich mir auch mal für einen Kurs von mir. Da haben nämlich 100.000 Teilnehmer mitgemacht.
Ja, aber ich denke, das war wahrscheinlich eher auf freiwillige Basis. Ich glaube nicht, dass der Kursleiter da pro Teilnehmer einen gewissen Stundensatz erhalten hat.
Nee, das vermute ich auch nicht, sonst ist der Mann auf jeden Fall, oder die Frau ist auf jeden Fall jetzt reich geworden.
Vielleicht war es ja der indische Premierminister.
Ja, das stimmt, das könnte sein. Ja, und eine interessante Sache vielleicht noch, Yoga ist auch Weltkulturerbe und zwar seit 2016 wurde es von der UNESCO anerkannt. wusste ich auch nicht, dass das dass auch zum Beispiel so eine Philosophie als Weltkulturerbe angesehen werden kann. Ist mir auch neu gewesen, aber finde ich auch sehr interessant. Yoga als Philosophie, wie ich es ja gerade nochmal bezeichnet habe, müssen wir natürlich nochmal differenzierter betrachten. Wir haben jetzt viel immer von dem Sport-Yoga gesprochen, also von den Vorteilen zum Beispiel für die Gesundheit, aber Yoga ist ja viel mehr als das.
Ganz genau, Yoga ist Lifestyle, Yoga ist in unserer Gesellschaft angekommen. Wenn ich mir bei bekannten Sportmarken die Produktlinien anschaue, ist mittlerweile schon eine eigene Produktlinie nur für Yoga dabei, welche dann auch nicht nur beim Sport getragen werden, sondern auch wirklich in der Freizeit. So Matti, nach dem ganzen Input dieser Folge, was würdest du denn jetzt zu dem eingangs beschriebenen Mythos sagen? Kann der sich bewahrheiten oder nicht?
Ja, ich würde sagen, auf keinen Fall. Allein aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn ich an meinen ersten Kurs im Yoga, den ich mal besucht habe, zurückdenke, das war für mich alles andere als nur rumsitzen und Om sagen. Da war ich teilweise wirklich überfordert, muss ich sagen. Also ich kann es aus eigener Sicht sagen, den Mythos kann ich auf gar keinen Fall bestätigen. Und wir haben jetzt auch schon anhand von vielen wissenschaftlichen Belegen gezeigt, dass Yoga auf jeden Fall sehr viele positive Effekte hat und Yoga kann extrem anstrengend sein. Das kannst du wahrscheinlich genauso bestätigen.
Ja, absolut. Also ich komme in einem Yogakurs definitiv an meine Grenzen, auch wenn es in Anführungszeichen nur Haltefiguren, Beweglichkeitsübungen sind, verbunden mit Atemmethoden. Es ist schon sehr, sehr anstrengend und dementsprechend glaube ich auch an die hier aufgeführten Effekte. So, aber wie bei jedem Mythos, den wir beleuchten, wo wir eben nicht Gefahr laufen, unseren Körper zu schädigen, würde ich einfach sagen, probiert es aus, oder?
Ja, definitiv. Es gibt ja, wie schon gesagt, viele Yoga-Formen. Da wird für jeden was dabei sein. Und meistens gibt es auch verschiedene Kurse für Anfänger, für Fortgeschrittene. Also definitiv macht man einen Yoga-Kurs mit und entscheidet selbst, ist das was für euch oder seht ihr euch eher in einem anderen Sport. Von meiner Seite aus würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
Also in dem Sinne, liebe Yogis, bis zum nächsten Mal.